Liebe Gemeinde, es freut mich sehr, heute Morgen hier in Heiderbach mit Ihnen Gottesdienst feiern zu dürfen. Da ja Albrecht Barrett und nun auch Fritz Hörger ja beide im wohlverdienten Ruhestand sind, sind wir jetzt so richtig in der Vakanz und gemeinsam mit der Ricky Wallon und die Predikanten am Ort und mit dem Pfarrer Kress wollen wir aber trotzdem probieren, jeden Sonntag zwei Gottesdienste hier zu machen. Weil ich denke, der Gottesdienst ist einfach das zentrale Bindeglied in der Gemeinde. Der Gottesdienst führt zusammen und der Gottesdienst hier am Ort, der bildet auch ein ganz großes Segen für uns als Gemeinde, als Ortsgemeinde, als Stadt. Und deswegen ist es wichtig und deswegen ist es umso schöner, dass Sie alle hier sind heute Morgen. Wir erheben uns. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich darf Sie ganz herzlich grüßen mit dem Wochenspruch aus Epheser 2, Vers 8. Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, wir danken dir für diesen Sonntag. Wir danken dir, dass du heute auf der ganzen Welt Menschen zum Gottesdienst rufst. Wir danken dir, dass du uns diesen festlichen Tag miteinander schenkst. Wir wollen dich loben und preisen und wir wollen auf dein Wort hören. Nimm daher weg, was uns beschwert und was uns von dir trennt. Gib uns offene Ohren und offene Herzen. Stärke unseren Glauben und höre auch das, was wir dir nun in der Stille anvertrauen.
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Amen.
Bitte Platz zu nehmen. Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag steht im Lukas-Evangelium, im Kapitel 5. Die Verse 1 bis 11, der Fischzug des Petrus. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und das taten sie fingen eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihre Gefährten, die im anderen Boot waren. Sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Als da Simon Petrus sah, fiel er Jesu zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. In der Predigt nachher soll es über das Wort vom Kreuz als Weisheit und Gotteskraft gehen. Und daher wollen wir mit dem nächsten Lied auch um Gottes Weisheit bitten. Im Gesangbuch, die 635, schenk uns Weisheit, schenk uns Mut. Es kommt hier auf der Leinwand. Liebe Gemeinde, der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im 1. Korintherbrief. In Kapitel 1, die Verse 18 bis 25, unter der Überschrift Das Wort vom Kreuz als Weisheit und Gotteskraft. Sie sehen es auch hier auf der Leinwand zum Mitlesen. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben bei Jesaja, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zu Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gotteskraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Herr, segne dein Wort an uns. Lass uns glauben und verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, Könige und Herzöge haben sich früher Hofnarren gehalten. Oft waren das Menschen, die irgendwie körperlich vielleicht beeinträchtigt waren oder etwas anders waren, anders jedenfalls als die normalen Leute. Man sagt, sie dürften bei Hof die Wahrheit sagen, ohne dass sie dafür bestraft wurden. Aber sie waren halt auch dem Spott der anderen ausgesetzt. Die Herrscher, die sich Hofnarren hielten, waren klug. Sie hatten ja viele sonstige Ratgeber um sich. Diese sollten herausfinden, welche Entscheidung in der jeweiligen Situation die beste war. Aber natürlich wussten die Herrscher auch, dass viele ihrer Ratgeber ihnen oft eigennützige Vorschläge machten. Darum hatten sie auch einen gewissen Vorbehalt gegen deren Ratschläge. Die Narren aber, so sagt man, konnten unverblümt die Wahrheit sagen. Sie hatten nichts zu verlieren und schon gar nichts zu gewinnen. Da ist uns wahrscheinlich irgendwas verloren gegangen. Hofnarren gibt es heute ja leider nicht mehr. In Berlin oder in Stuttgart, da braucht man sie nicht. Und in Brüssel wohl auch nicht. Heutige Regierungen vertrauen ganz auf ihre Expertengremien. Oft auch auf Lobbyisten und auf deren Verstand und auf deren Weisheit. Oft klappt es ja, glaube ich, auch ganz gut, manchmal aber auch nicht. Wenn wir nun auf die Worte des Paulus hören, dann könnte man fast meinen, er denkt an die Narren. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, sagt er. Unvernünftig, zum Lachen. Von Leuten ausgedacht, die vielleicht nicht recht im Kopf sind, also nicht ernst zu nehmen. Ist es so? Ist der Kern unseres Glaubens eine Torheit? Ist es Narretei zu glauben, Jesus hat uns durch sein Leiden Frieden mit Gott verschafft? Von Anfang an wurden die Christen dafür ausgelacht. Sogar die engsten Freunde von Jesus, die Jünger, haben, als ihnen die Frauen vom leeren Grab erzählten, das zuerst abfällig als Geschwätz abgetan, nicht ernst zu nehmen. Aber Gottes Torheit ist weiser, als die Menschen sind. Und Gottes Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Und Gottes Weisheit ist uns gerade deshalb wahrscheinlich oft verschlossen. Am meisten vielleicht auch, wenn wir mitten im Leben stehen, wenn wir mit allen unseren Kräften damit beschäftigt sind, voranzukommen, und wenn wir glauben, wir müssten uns gegen andere durchsetzen und behaupten. Das bindet alle Kräfte, unsere körperlichen, unsere geistigen und auch unsere seelischen Kräfte oftmals. Und dann bleibt manchmal nicht mehr übrig, um auch nur einen Zipfel von Gottes Weisheit zu Gesicht zu bekommen. Im Zentrum des christlichen Glaubens steht die Vollstreckung der Todesstrafe. An Jesus von Nazareth, Jesu Tod am Kreuz von Golgatha. Und die Predigt des Paulus und vieler anderen nach ihm hat er ja auch einen Mittelpunkt. Was ich euch Korinthern verkündige, ist Jesus Christus, und zwar den Gekreuzigten. Und genau deshalb haben Menschen zu allen Zeiten am christlichen Glauben Anstoß genommen. Warum eigentlich immer das Kreuz? Geht es nicht unblutiger, ein bisschen ordentlicher, ein bisschen anständiger? Dabei sind das keineswegs nur die Fragen der Außenstehenden. Auch wir selbst, die wir zum Gottesdienst kommen, stehen vor der Frage, wäre es auch anders gegangen? Warum das Kreuz? Darüber gibt Gott Auskunft. Von dieser Antwort soll unsere eigenen Vorstellungen korrigiert und zurechtgerückt werden. Wir sollen wissen, warum im Zentrum unseres Glaubens Jesus Christus steht, und zwar als Gekreuzigter. Warum das Kreuz? Erstens, weil wir von uns aus an Gott vorbeizielen. Viele Menschen suchen Gott, und das war auch schon immer so. Sie suchen ihn in geheimen Offenbarungen, vielleicht auch in schwer zugänglichen Erkenntnissen. Manche suchen ihn in religiösen Übungen, in Klöstern oder in der Wüste. Andere wollen ihm im Wald begegnen, beim Sonntagmorgenspaziergang, dann, wenn man allein ist. Manche bauen sich Gedankengebäude und manche sich bestimmte Vorstellungen von Gottes Wesen. Ein bisschen Rechtschaffenheit, ein bisschen Humanismus, ein bisschen ökologischer Pseudoliberalismus. Und das am besten jeder nach seiner Fasson. Unser Herz ist eine Bilderfabrik, sagte Martin Luther einmal. Unser Herz ist eine Bilderfabrik und produziert andauernd neue Gottesbilder. Und Paulus beschreibt diese Suchbewegung sehr nüchtern so, weil die Welt mit ihrer eigenen Weisheit Gott nicht erkannte. Und Martin Luther verwendet für solche Bemühungen einen eindrucksvollen Vergleich und sagt, es ist wie beim blinde Kuhspiel. Man tappt in der Gegend herum. Alles Mögliche, das wir mit den Händen zu fassen bekommen, nennen wir Gott. Gerade in unserer Zeit schafft sich unsere Gesellschaft ein Gottes- und ein Weltbild, das möglichst geschmeidig und möglichst angenehm zu unserem Zeitgeist und zu unserer Gesellschaft passen soll. Aber den wahren Gott entdecken wir dabei nicht. Denn mit unserer Weisheit kann man Gott nicht ausfindig machen. Und ohne in sein Wort zu schauen und ohne den Heiligen Geist, da klappt es erst recht nicht. Gott kommt in diese Welt an einen Ort, an dem ihn niemand erwartet hätte. Nach Bethlehem, nach Nazareth, nicht nach Jerusalem, auch nicht nach Rom. Er kommt auf eine Weise, die wir uns für ihn auch nicht ausgedacht hätten, als kleines Kind. Nicht als beeindruckender Herrscher. Und er beendet seinen Auftrag in dieser Welt in einer Form, über die man eigentlich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen kann. Als Exekutierter am Kreuz, nicht mit dem spektakulären Einzug in den Himmel, sichtbar für alle auf der ganzen Welt. Und deshalb gibt es an dieser Stelle immer wieder Kopfschütteln. Ein Verurteilter, ein gekreuzigter Gott im Zentrum des Glaubens. Gewissermaßen der Tod am Kreuz als Markenzeichen des Christentums. Und daher erhebt sich auch immer wieder höflicher oder auch leidenschaftlicher Protest. Warum soll Jesus allein der Weg zu Gott sein? Es gibt doch viele andere Propheten und Offenbarungen und Heilslehren. Gott ist vielleicht einer, aber die Wege sind vielfältig. Niemand kann doch so anmaßend sein, meinen manche, als dass sie allein die Wahrheit gepachtet hätten. Und doch noch einmal das Urteil des Paulus. Von uns aus tappen wir im Dunkeln. Nur Gott kann das blinde Kuhspiel beenden. Und er tut es auf denkbar ungewöhnliche Weise. Er verkleidet seine Weisheit in die scheinbare Dummheit dieser Welt. Er versteckt seine Macht in offenkundige Schwachheit. Gott verbirgt sich genau unter dem Gegenteil. Wir starren nach oben, er sagt, ich bin hier unten. Wir suchen nach Glanz, aber er sagt, ich komme ins Elend. Wir halten Ausschau nach Wundern und nach Machtdemonstrationen, aber er verweist auf die tiefste Schwäche des Kreuzestodes. Wir mögen sagen, wir wollen uns nicht von diesem Kreuz unsere Gedankengebäude durchkreuzen lassen. Wir wollen nicht unsere weltlichen Erfahrungen uns über den Haufen werfen lassen. Wir können das sagen, aber dann werden wir an Gott vorbeizielen. Denn er sagt uns, wenn du mich finden willst, dann musst du nach dem Gekreuzigten fragen. Warum also das Kreuz? Ein zweites. Weil Gott so auf unsere Rettung abzielt. Gott will mit uns zu tun haben, weil er uns retten will. Denn unsere Situation im Leben ist oft wie bei jenen Flugzeugpassagieren 2009. Es sind fast 80 Menschen auf einem kurzen Inlandsflug von Berlin nach Stuttgart. Das Wetter ist ruhig, die Stunde geht im Nu vorbei. Allmählich gilt es sich für die Landung vorzubereiten. Der Kaffee wird voll ausgetrunken, das Tischchen wird wieder hochgeklappt, die Zeitung wird wieder herausgeholt. Und während dort oben alles friedlich ist, läuft unten auf dem Flughafen in Stuttgart eine umfangreiche Rettungsaktion an. Was ist denn los? Wo ist denn die Gefahr? Noch wussten die Passagiere nicht, dass das Fahrwerk nicht ausgefahren werden konnte. Eine Notlandung war daher unvermeidlich. Deshalb waren die Retter vor Ort und die Rettungsaktion machte allen klar, die Passagiere sind in Lebensgefahr. Ist es so in unserem Leben vielleicht auch? Fliegen wir auch dahin und sehen die Gefahr nicht? Rettung ist auch für uns nötig, weil wir von Gott abgeschnitten sind. Der biblische Ausdruck dafür ist Sünde. Aber Sünde ist nicht zuerst die boshafte Bemerkung zu meinem Nächsten oder jene unschöne Tat, die ich dem anderen antue, sondern Sünde ist in erster Linie die triumphierend zum Himmel gereckte Faust. Ich kann alleine. Ich brauche niemand, um mein Leben zu meistern. Ich bin selbst in der Lage, meine Angelegenheiten zu regeln. Das ist Sünde. Und Gott sagt, du irrst dich. deinem Lebensweg, ebenso wie jene ahnungslosen Flugzeugpassagiere, die ihre Gefahr nicht mal erkannten. Ohne mich bist du verloren, selbst wenn du vermeintlich dich ganz sicher wähnst. Gott kommt zu uns zu retten, deshalb das Kreuz. Und deshalb seit 2000 Jahren die Botschaft vom Kreuz. Gott selbst kommt in Jesus Christus zu uns. Er überwindet die Kluft, die wir manchmal nicht mal recht sehen und geschweige denn von uns aus überbrücken könnten. Weil Gott zu uns kommt, um uns zu retten, darum sollen wir uns auf seinen Weg einlassen. Und was wir Menschen uns in puncto Gott ausdenken, sind oft Holzwege und Sackgassen. Und sein Weg hat nur einen Namen, Jesus Christus. Er kommt zu uns in Niedrigkeit, in Schwachheit und in der vermeintlichen Dummheit des Kreuzes. Und wir sind aufgerufen, das für uns gelten zu lassen. Das heißt zu glauben, dass tatsächlich hier und nur ganz hier wir dem Gott begegnen, der uns rettet und der uns heilt. Und dass man Gott von Gott überhaupt erst wirklich in Jesus Christus wissen kann. Dass es deshalb nicht viele Wege zu Gott gibt, sondern dass wir aufgerufen sind, uns an den zu halten, der sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Früher haben sie es schon hier hingeschrieben, um es uns immer wieder klar und bewusst zu machen. Also nochmal, warum das Kreuz? Weil keiner von uns das Ziel verfehlen soll. Ein indischer Evangelist malte seinen Hörern einmal ein unvergessliches Bild vor Augen. Stellt euch vor, so sagt er, alle Menschen dieser Welt, die jetzt leben oder die je gelebt haben, stehen in einer Kette, einer hinter dem anderen aufgestellt. Vorn stehen die Berühmten der Menschengeschichte, die Philosophen, die Mächtigen, die Reichen. Dann folgen die Mittelmäßigen, die Normalbürger mit Einfamilienhaus und Vorgarten und gepflegtem Rasen. Und ganz zum Schluss kommen die Unbedeutenden, die Unbekannten, bis hin zum Allerärmsten in den Slums, der unter einem Pappkarton auf dem Gehweg dahin lebt. Wenn du nun diese riesige Menschenkette vor dir siehst und darin nach Jesus suchst, wo würdest du ihn finden? Und die Antwort gab der Evangelist gleich selbst. Wenn du unter den Menschen dieser Welt Jesus suchst, dann findest du ihn nur an einem Ort. At the end of the line, am Ende der Kette. Und da kommt er. Würden wir ihn da suchen? Und suchen wir ihn da? Jesus ist der allerletzte dieser Menschenkette. Und das bedeutet, Gottes Rettung hat alle im Blick. Auch den Ärmsten, auch den Elendsten, aber auch den sündigsten Menschen und vielleicht auch den von uns verachteten Menschen. Auch den hat er im Blick. Und auch den, der sich für fromm und gesund hält, der im Flugzeug sitzt und denkt, mein Leben, das fliegt doch so schön vor sich hin. Und darum kam der Gottessohn zur Welt und starb am Kreuz, dass jeder wissen soll, ich bin gemeint. Mir gilt die Botschaft von Gottes Rettung, von seiner Liebe und von seiner Barmherzigkeit. Und ja, das Kreuz dafür ist alternativlos, wie es unsere Bundeskanzlerin formulieren würde. Das Kreuz ist alternativlos. Man braucht kein Abitur, um an Jesus zu glauben. Man muss nicht Millionär sein, um zur Familie Gottes zu gehören. Man benötigt auch keine besonderen Beziehungen, um bei Gott gehört zu finden. Keine Bewerbungsbedingungen. Denn Gottes Sohn starb am Kreuz, deshalb zielt Gott mit seiner Rettung auf alle. Und die Weisheit und Macht Gottes verbergen sich in der Sinnlosigkeit und im Elend einer Hinrichtung und erschließt uns so den Zugang zu ihm für uns alle. Was zunächst vielleicht Kopfschütteln oder Unverständnis hervorgerufen hat, ist in Wirklichkeit die beste Botschaft, die man sich nur für uns denken kann. Gott kommt, um uns zu retten. Gott kommt zu uns. Jesus Christus zerreißt die Macht der Sünde. Es ist wie beim Sonnenaufgang. Die Finsternis wird durchbrochen und strahlendes Licht scheint herein. Und so können wir neu werden. Unsere Beziehung zu Gott wird neu. Und auch das Verhältnis zu unseren Mitmenschen verändert sich. Die Sonne strahlt vom Kreuz her wie am Ostermorgen, weil er unsere Sünden, die Sünden unseres Eigensinns, unserer eigenen Lebensführung überwunden hat. Die Botschaft dieses Gottes zielt auf unseren Glauben. Lasst eure eigenen Vorstellungen fahren. Gebt den Holzweg der Verlorenheit auf. Jesus Christus rettet euch. Rettung meint Leben in dieser neu geschaffenen persönlichen Beziehung zu Gott als meinem Vater. Leben im Dank dafür, dass er so gut mit uns meint. Dies heißt auch Leben unter der Anleitung von Jesus Christus. Und dass wir weitergeben, was er an uns getan hat, damit auch anderen geholfen wird. Paulus sagt, die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind. Und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Darum die Botschaft vom Gekreuzigten. Ist unser Evangelium, ist uns gute Botschaft von seiner überwältigenden Liebe. Und diese Weisheit dürfen wir auch mit Freude draußen uns naiv oder Narren schimpfen lassen. Wir dürfen getrost sein. Dies ist die einzige Weisheit, die selig macht. Amen. Wir wollen unseren Gott loben mit dem Lied »Ein König voller Pracht, so groß ist der Herr«. Wir wollen gemeinsam Fürbitte halten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deinen Weg zum Kreuz, der alle unsere Überlegungen und Ideen auf den Kopf stellt. Wir danken dir für deine Liebe, die du uns darin zeigst. Wir danken dir, dass du uns rettest. Wir wollen deinem Wort Glauben schenken. Wir wollen uns auf deinen Weg einlassen. Und wir wollen Boten deiner Liebe sein. Wir bitten dich für diejenigen, die dich an verkehrten Orten suchen. Lenke ihre Augen auf dein Wort der Wahrheit. Wir bitten dich für diejenigen, die aus Verzweiflung gar nicht mehr suchen. Erweise dich ihnen als der Lebendige. Wir bitten dich für diejenigen, die schwach und leidend und traurig sind. Richte sie auf mit deinem starken Trost. Ermutige alle Zeugen, die das Wort von Kreuz und Auferstehung an andere weitergeben. Lass deine Gemeinde auf der ganzen Welt und auch hier in Heiderbach Salz und Licht für ihre Umgebung sein. Stärke besonders die Christen, die nur deshalb angefeindet und verfolgt werden, weil ihr Leben durch das Wort vom Kreuz geprägt wird. Mach uns alle neu gewiss, dass das Wort vom Kreuz die entscheidende Rettungsbotschaft für alle ist. Deine Auferstehung uns mit Gott versöhnt. Und mach neu die Hoffnung lebendig, dass du mit deinem Werk zu deinem guten Ziel kommst. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte Platz zu nehmen. Als Lied zum Ausgang wollen wir uns gegenseitig unsere Hoffnung auf Gottes Gnade zusingen. Jesus, meine Hoffnung lebt. Alle Ketten sind gesprengt von dem Gott, der Hoffnung bringt. Es gibt noch Folgendes abzukündigen. Erstmal ganz herzlichen Dank für alle, die geholfen haben, den Gottesdienst vorzubereiten. Zum einen Jonas fürs Spielen und fürs im Vorfeld abstimmen und üben und alles, was zum Spielen dazugehört. Dann am Jakob an der Technik, war heute ein bisschen zickig, die PowerPoint, die wollte nicht immer so, wie sie eigentlich sollte. Das ist immer unangenehm, man sitzt da und drückt und dann kommt nichts. Aber hat, glaube ich, trotzdem ganz gut geklappt. Und am Thomas auch noch für alles vorbereiten, immer für all unsere Gottesdienste, der ja auch schon seit einem Jahr quasi immer zwei Gottesdienste betreuen darf. Vielen Dank an alle. Das Opfer heute ist für unseren Kindergarten Arche Noah bestimmt. Ich glaube, es ist toll, dass wir da oben einfach Erzieherinnen haben, die an Jesus glauben und den Glauben auch unsere Kinder und unsere Enkel weitergeben möchten. Und deswegen alles, was er da gibt, das ist wirklich gut angelegt. Am kommenden Mittwoch ist der erste Konfirmandenunterricht des neuen Jahrgangs 2021-22 um 16.45 Uhr im Präge zu Hause im oberen Saal. Also Mittwoch, 16.45 Uhr, Präge zu Hause, Obersaal. Wir laden herzlich zum Gottesdienst am 11. Juli ein, also nächsten Sonntag, auch wieder um 9 Uhr und um 10 Uhr hier und um 11 Uhr in Thalheim, jeweils mit Gemeindediakonin Ricarda Wallon. Und im Gottesdienst um 10 Uhr am nächsten Sonntag werden auch die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden vorgestellt und erhalten ihre Bibeln. Schön, dass es auch da wieder jetzt weitergeht. Ganz herzliche Einladung auch noch zur diesjährigen Ernte-Bittstunde am 11.07. um 18 Uhr, also nächsten Sonntag 18 Uhr. Die Ernte-Bittstunde findet beim Schopf der Familie Peter Gutekunst statt, das heißt Heiderbach Richtung Oberdahler und dann kurz vor der Heine quasi rechts rein. Man sieht es dann auch, wenn man hochfährt. Der Posaunenchor wirkt mit. Die Ernte-Bittstunde wird von der Kirchengemeinde und von der Liebenzeller Gemeinschaft gemeinsam veranstaltet. Sitzgelegenheiten sind vorhanden und bei schlechtem Wetter findet die Ernte-Bittstunde hier in der Kirche statt. Leider gibt es dieses Jahr kein Vesper, Corona-bedingt. Das Opfer bei der Ernte-Bittstunde wird für den Notfonds des Bauernwerks erbeten. Und zum Obensein brauchen wir keine Maske, aber beim Singen und beim Sprechen brauchen wir die Maske dann doch. Oder wenn es über 200 Leute sind, dann setzt man, glaube ich, die Maske gerne auf, weil das wäre schön, wenn es über 200 Leute kommen. Und die Kontaktdaten werden erfasst. Und beim Verlassen der Kirche beginnen wir wie immer auf der Kanzelseite von hinten nach vorne. Und nun wollen wir im Stehen noch zweimal die Segensbitte singen. Meine Hoffnung und meine Freude.
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht.
Und so geht in diesen Sonntag als gesegnetes Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Einen schönen Sonntag miteinander.